Hallo zusammen, heute gibt's mal wieder eine Folge Bits and Bytes. Das heißt für euch kleine Wissenshäppchen rund um die Themen IT und Digitalisierung. In der heutigen Folge geht es um das Thema Systemhärtung. Dafür habe ich einen Gast zu uns eingeladen, Fabian Böhm. Ich bin Alexa, euer Host für die heutige Folge. Los geht's! Fabian, ich freue mich super, dass du heute zu Gast bei uns bist. Ich stelle dich mal kurz vor. Du kommst aus dem Bereich Cybersecurity, machst schon seit über 20 Jahren Beratung im Bereich Security und deine Schwerpunkte liegen vor allem bei Microsoft Active Directory, PKI und auch Cloud-Projekten. Deine Kunden berätst du hauptsächlich zum Thema Sicherheitsniveau verbessern, aber auch wie sie gerade Angriffe frühzeitig erkennen können. Und du bist Mitgründer und Geschäftsführer von Thiel und gerne darfst du auch nochmal euer Unternehmen Thiel vorstellen.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Macht immer sehr viel Spaß. Genau, die Thiel haben wir 2017 gegründet und wir sind spezialisiert auf Identity Protection im Microsoft-Bereich. Also da geht es letztendlich darum, die Benutzeridentitäten in Unternehmen entsprechend zu schützen, on-premises mit dem Produkt Active Directory und in der Cloud wäre das Pendant dann Entra ID zum Beispiel. Und da beschäftigen wir uns eben intensiv damit, wie man solche Identitäten mit modernen Techniken schützen kann, damit Angriffe eben weniger wahrscheinlich werden oder wenn sie dann mal passieren, dass die Auswirkungen eben geringer sind.
Und ein Thema, das hier auch angeht, ist das Thema Systemhärtung, über das wir heute sprechen wollen. Willst du einmal erklären, was das denn überhaupt ist?
Genau, Systemhärtung ist ein Thema, das kommt immer wieder vor. Also wenn wir eine Umgebung analysieren und anfangen, da zu arbeiten, prüfen wir immer, wie steht es um die Systemhärtung und kommen dann auch immer an der Frage vorbei, was ist denn das überhaupt? Und letztendlich geht es bei Systemhärtung um die Konfiguration von Applikationen oder Diensten. Also letztendlich geht es darum, wenn man jetzt ein Windows-System mit einem Linux-System zum Beispiel vergleicht, ist es bei einem Linux-System von Haus aus so, da geht erstmal gar nichts und ich muss genau das anschalten, was ich benutzen möchte. Und bei einem Windows-System ist es eigentlich genau andersrum. Es geht erstmal alles und deswegen ist es auch sehr komfortabel und hat sich letztendlich deswegen auch so weit verbreitet. Aber dadurch, dass alles funktioniert, kann eben auch, wenn da eine Lücke entsteht, auch alles ausgenutzt werden. Und darum geht es eben in der Systemhärtung, Einstellungen so zu setzen, dass nur das funktioniert, was ich auch wirklich brauche.
Und was sind denn Unterschiede zu anderen Security-Maßnahmen, wenn ich jetzt mal daran denke, eine Firewall oder ähnliches?
Letztendlich ist es eigentlich ein relativ ähnliches Konzept wie bei einer Firewall, nur dass es historisch bedingt halt einfach nie gemacht wurde. Ne? Also man ist es einfach gewöhnt, man installiert ein Betriebssystem, ob das jetzt ein Client-Betriebssystem oder ein Server-Betriebssystem ist, ist eigentlich unerheblich. Dann installiere ich meine Applikation drauf und im Zweifel läuft halt alles unter Admin-Rechten und dann funktioniert die Applikation schon. Zum anderen gehört zur Wahrheit auch dazu, bei einer Firewall ist es noch relativ einfach, weil es immer um Kommunikation geht. Ich frage immer, wer will mit wem sprechen und über welche Protokolle und Ports. Und dann mache ich die halt auf. Bei Applikationskonfiguration kann es natürlich sehr individuell werden, weil ja, auch da gibt es verschiedene Standards, die eben abgeschaltet werden sollten oder auch nicht. Aber Applikationen sind eben unterschiedlich und deswegen ist das Themenfeld sehr, sehr viel komplexer.
Das heißt, höre ich das auch richtig raus, dass in viele Unternehmen, in die ihr geht und sagt, wir machen mal erstmal so einen grundlegenden Check, wie steht es um eure Cybersecurity, dass Systemhärtung tatsächlich oft nicht gemacht wird oder in einem schlechten Zustand ist?
Absolut. Die erste Frage ist einmal, wie misst man das überhaupt? Und es gibt eben Industriestandards. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, die zum Beispiel für Windows 10 mal Härtungsempfehlungen ausgesprochen haben. Leider nur für Windows 10. Das war halt ein einmaliges Projekt. Es gibt aber zum Beispiel auch von Microsoft selber die sogenannten Security Baselines, wo dann pro Betriebssystem quasi vorgegeben wird, was eingestellt wird. Und was ich eigentlich am meisten empfehlen kann, ist das Center for Internet Security. Das ist auch eine amerikanische Organisation, die eben frei verfügbar Härtungsempfehlungen rausgeben. Und anhand dieser Standards kann man jetzt natürlich prüfen, was ja, was geben die vor? Was ist aus deren Sicht ein sicheres Betriebssystem und was hast du jetzt bei dir selber eingestellt? Da gibt es kostenlose Tools dazu, mit denen man das prüfen kann. Und da kommt dann letztendlich ein Prozentwert bei raus. Und die meisten liegen so bei, ich sag mal, irgendwas unter 40%.
Okay, krass.
Und ein komplett blank installiertes Windows-System ist so zwischen 20% und 25%. Also passiert recht wenig.
Ja. Und kannst du so ein paar Einstellungen oder Konfigurationen nennen, wo du sagst, das ist oft was, was Unternehmen nicht machen, aber was eigentlich jedes Unternehmen haben sollte, gerade eben, weil ich nehme an, Windows wird eins der meistgenutzten Betriebssysteme sein?
Ja, also wir sind da vor allen Dingen in den Protokollen unterwegs. Es gibt zum Beispiel die TLS-Verschlüsselung, da gibt es einfach verschiedene Versionen. Und zum Beispiel die Version 1.0 und 1.1 ist seit Jahren bekannt und auch übers BSI empfohlen, dass man das nicht mehr verwenden soll. Die meisten modernen Applikationen machen das auch so, aber viele Firmen haben eben noch veraltete Software im Einsatz aus diversen Gründen. Und dort wird eben zum Beispiel ganz oft noch TLS 1.0 gesprochen und das ist dann natürlich ein Konflikt zu einer Härtungsempfehlung. Und ich muss quasi im ersten Schritt erstmal rausfinden, welche Applikationen sind alle betroffen und dann muss ich die Applikation für Applikation austauschen oder aktualisieren und das geht halt auch nicht immer. Das ist ein Beispiel. Es gibt andere Protokolle, SMBV1, NTLMV1 etc. Also man merkt schon, da ist immer eine Version dran, ne? Und irgendwann sind die Standards halt nicht mehr gegeben und müssen dann abgeschalten werden.
Und woran liegt das, dass das oft nicht gemacht wird? Also ist das irgendwie fehlende Zeit? Ist das fehlendes Wissen? Und bei wem liegt das eigentlich auch in der Verantwortung, dass eigentlich die Systemhärtung ordentlich durchgeführt wird?
Also ich glaube, ganz lange lag es daran, dass es wirklich niemandem so wirklich bewusst war. In der Zeit, wo dann die ganzen Ransomware-Attacken, Cyber-Attacken prominenter wurden und eigentlich jede Woche jemand anders betroffen ist, ist das so mehr in den Fokus gerückt. Auch aus Audit-Sicht wird es immer mehr gefordert. Also es gibt eigentlich keinen Standard, der nicht sichere Konfiguration fordert. Und auch wenn man sich erfolgreiche Angriffe anschaut und Forensikberichte durchliest, kommt man immer wieder auf die gleichen Dinge. Ungeschützte Protokolle wurden verwendet, veraltete Software etc. Und warum das nicht umgesetzt wird, warum das nicht so im Fokus steht, ist, glaube ich, ja, zwei Themen. Das eine wirklich diese Unwissenheit, ne? Also da müssen wir einfach aufklären, dass das eine Möglichkeit ist, sich besser abzusichern. Und zum anderen hat man das Problem bei einem Systemhärtungsprojekt, dass man eigentlich alle Altlasten einmal sich anschauen muss. Und das ist halt sehr aufwendig. Und dann ist es einfacher, sich anderen Möglichkeiten zuzuwenden.
Wir kürzen eure To-Do-Liste. Glaubt ihr nicht? Passt auf. Seit dem 1. August 2024 ist der EU AI Act in Kraft. Und seit dem 2. Februar 2025 gelten bereits die ersten Vorschriften. Dazu zählt unter anderem auch, dass man beim Umgang mit KI gewisse Kompetenzen nachweisen muss. Ups, auch vergessen? Kein Problem, denn wir haben die Lösung. Unser neues E-Learning zum EU AI Act hilft euch, genau dieses Problem zu bewältigen. In diesem E-Learning lernt ihr KI-Grundlagen, bekommt einen grundlegenden Überblick über den AI Act, versteht, welche rechtlichen Aspekte beim Umgang mit KI betrachtet werden müssen und welche Rolle Ethik und Umwelt im Umgang mit KI spielen. Klingt interessant? Es wird noch besser. Das Training hat eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von ca. 1,5 Stunden und die Lizenzen beginnen bereits bei 40 Euro pro Person. Unschlagbar, oder? So günstig war Rechtskonformität noch nie. Mehr dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß!
Und weil du gerade auch schon gesagt hast, andere Möglichkeiten, wie würdest du denn Systemhärtung einordnen im Vergleich zu anderen Maßnahmen, um sich vor Cyberangriffen zu schützen? Wie wichtig ist es jetzt, wenn man gerade auch sagt, ich habe nur begrenzte Ressourcen, ich kann gerade nicht alles auf einmal machen?
Genau. Wir haben mal einen Vergleich gemacht, der zugegeben ein bisschen provokant ist, aber wo ich glaube, ich finde, dass da ein wahrer Kern drin ist. Wenn du dir überlegst und Cyber Security Frameworks anschaust, von NIST zum Beispiel, aber auch von vielen anderen, dann geht es immer los, erstmal zu identifizieren, was habe ich überhaupt, zu klassifizieren und dann geht es darum, in der Protect-Phase quasi zu schützen. Und dann gibt es noch Detect, also ich erkenne etwas und respond, ich reagiere darauf. Und last but not least, wenn alles nicht geholfen hat, muss ich noch recovern. Das sind eigentlich immer so dieselben Phasen von einem IT-Security-Framework. Und wenn man sich mal anschaut, was für gängige Software oder Produkte im Einsatz sind, dann hat jeder einen Antivirenschutz zum Beispiel. Das hat einfach jeder. Das ist aber eigentlich eher ein Detect- und Response-Pattern. Also ich erkenne etwas und verhindere es dann. Oder auch wenn ich einen Vulnerability-Scanner habe, der Softwarelücken aufspürt, der erkennt erstmal nur fix, muss ich es danach trotzdem. Und Systemhärtung setzt zum Beispiel in dieser Protect-Phase an. Nämlich, wenn ein Protokoll nicht vorhanden ist, ist es mir auch egal, ob da eine Schwachstelle drin ist oder nicht. Also ein prominentes Beispiel, wo sich die ITler vielleicht dran erinnern, ist Print Nightmare. Das war im Druckdienst von der Microsoft eine Schwachstelle und die wurde ausgenutzt durch den Print Nightmare letztendlich. Wenn aber dieser Druckdienst gar nicht angeschalten ist, dann hätte das auch nicht funktioniert. Die Realität war aber, dass auf fast allen Systemen, egal ob das ein Druckserver war oder nicht, dieser Dienst an war.
Und das dann natürlich eben ausgenutzt wurde. Und das hätte man mit Systemhärtung verhindern können, hätte man mal geguckt, brauche ich diesen Dienst überhaupt? Und wenn nicht, sollte ich den doch eigentlich abstellen.
Genau.
Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, aha, Systemhärtung ist also wichtig, das sollte ich jetzt bei mir machen, wie wäre denn jetzt das beste Vorgehen?
Also das beste Vorgehen aus meiner Sicht ist, dass man sich erstmal überlegt, nach welchem Standard möchte ich denn härten? Also wie gesagt, ne, es gibt vom BSI Empfehlungen, es gibt von der CIS Empfehlungen. CIS ist eine amerikanische Organisation. Was wir zum Beispiel ganz gerne machen, ist, dass wir sagen, wir nehmen die Empfehlungen vom CIS, aber zum Beispiel die Telemetrie- und Datenschutzempfehlungen vom BSI, die haben wir dann kombiniert. Also am Ende will ich vielleicht sogar verschiedene Standards miteinander kombinieren. Und dann muss ich mich zwangsläufig damit beschäftigen, was steht denn in diesen Standards drin. Ein Lieblingsbeispiel ist, in dem CIS-Benchmark für Windows Clients ist zum Beispiel eine Vorgabe, dass Bluetooth-Headsets oder Kameras aus sind. Wenn ich jetzt aber natürlich angewiesen darauf bin, Videotelefonie zu machen, dann würde ich da eine Abweichung haben. Und das ist auch vollkommen okay, ne? Weil ich da wirklich einen Grund habe, warum ich das brauche. Auf einem Server wiederum gibt es gar keinen Grund, Bluetooth anzuhaben. Ne? Also da gibt es meistens nicht mal eine Schnittstelle, aber kann man abschalten. Und so muss man sich dann letztendlich durch die ganzen wichtigen Einstellungen mal durchfräsen. Das ist eine gewisse Fleißarbeit. Und dann ist der nächste Punkt, dass man sich überlegen muss, wie bringe ich denn diese Konfiguration auch wirklich aus? Und vor allen Dingen, wie teste ich das Ganze? Weil ich eben im Zweifel nicht weiß, was funktioniert danach vielleicht nicht mehr. Und wir gehen in unseren Projekten da zum Beispiel mal so vor, dass wir wirklich Fragebögen haben, uns mit Produktverantwortlichen oder Serververantwortlichen hinsetzen und sagen, hey, was läuft da für eine Applikation drauf? Weißt du, ob die gewisse Protokolle spricht etc.? Auch da stellen wir ganz oft fest, dass das Wissen einfach nicht da ist und dann bist du irgendwann bei wirklich einem Testszenario, wo es dann auch ganz wichtig ist, wie rolle ich denn schnell wieder die Einstellung zurück, die vorher da war, wenn was schief geht.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, das passiert ja im laufenden Betrieb wahrscheinlich und wenn man dann eben dann doch das Falsche irgendwie ausschaltet, könnte es ja auch passieren, dass dann irgendwie Produktion stillsteht oder irgendwas dann nicht funktioniert.
Genau. Deswegen ist Testen da ganz wichtig. Also in einer idealen Welt haben wir natürlich eine getrennte Testumgebung, wo man alles vernünftig testen kann. Und das haben viele auch oder kann man vielleicht auch dediziert aufbauen. Aber ja, richtig, am Ende ist man in der Produktion und irgendwas wird immer anders sein. Und es wird auch zwangsläufig etwas passieren. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn man gut reagieren kann. Und was man eben machen muss, ist, dass man vorher die Konfiguration sichert, die heute da ist, um dann eben im Fehlerfall schnell zurückspielen zu können. Und dann redet man von wenigen Minuten Ausfallzeit. Und das wiederum kann man natürlich dann kompensieren, indem man sagt, okay, man macht ein Wartungsfenster etc. Und macht das vielleicht am Wochenende oder nachts, ne?
Und ist Systemhärtung etwas, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt einmal mich hinsetzen, das ordentlich machen, aber dann habe ich es einmal alles richtig konfiguriert und muss es quasi nie wieder anfassen? Oder ist das tatsächlich was, was kontinuierlich immer wieder angepasst werden muss?
In der IT sagen wir ja ganz gerne, it depends, kommt drauf an. Also ich würde schon behaupten, wenn ich mich da einmal durchgequält habe, dann habe ich wirkliche Sicherheit geschaffen, die ich nie wieder anfangen muss und von der ich jahrelang zehren kann, weil ich wirklich einmal alle Altlasten aufgeräumt habe. Und das ist wirklich aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Aber wenn neue Betriebssystemversionen kommen oder neue Schwachstellen entdeckt werden, kann es natürlich passieren, dass diese Standards sich auch angepasst oder sich anpassen. Und dann brauche ich auch da letztendlich einen Prozess, der quasi kontinuierlich prüft, kommen neue Härtungsempfehlungen dazu? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Und übernehme ich das ja oder nein? Und die Empfehlung ist natürlich schon, dass man möglichst aktuell bei den Standards bleibt. Das CIS zum Beispiel hat jetzt für Server 2022, was die meisten kennen werden, 3 verschiedene Versionen rausgebracht bisher. Das ist es nicht wahnsinnig viel, wenn man einen Produktzyklus zurückschaut mit Server 2019. Da gibt es 7 Versionen, meine ich, oder 8. Also es ist nicht so viel und es ist auch nicht so, dass es jeden Monat kommt, sondern meistens 1-2 Mal im Jahr.
Okay, also relativ gut machbar und einmal das investiert, ist schon ein großer Grundstein gesetzt.
Absolut, weil im Vergleich zu den ganzen anderen Produkten, die ich vielleicht einsetzen kann, verringere ich wirklich effektiv die Angriffsfläche und bin nicht darauf angewiesen, dass mein Security-Produkt genau in dem Moment etwas erkennt und verhindert, dass ausgenutzt werden soll, sondern die Angriffsfläche ist einfach nicht mehr da und das ist ein tatsächlicher Schutz, tatsächliche Security.
Willst du abschließend vielleicht nochmal, entweder wenn du hast irgendwelche Tipps, wo du sagst, das sind irgendwelche Quick Wins, was du vielleicht gut mitgeben könntest, oder nochmal, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, das will ich nochmal als Key Message mitgeben zum Thema Systemhärtung?
Also ich würde wirklich sagen, fangt damit an. Und der erste Schritt meiner Meinung nach ist mal zu schauen, wie sieht's bei mir selber aus? Und wenn man bei Google Systemhärtung eingibt, dann wird man relativ schnell auch kostenfreie GitHub-Repositories finden, wo es eben Werkzeuge gibt, wo ich ein Audit machen kann. Das kostet kein Geld, da kommt ein schöner HTML-Bericht bei raus. Und dann kann ich mal prüfen, okay, wie sieht's denn bei mir aus? Und der zweite Schritt wäre dann eben mir zu überlegen, möchte ich daran was ändern? Und hoffentlich ist die Antwort dann ja.
Außer natürlich, man ist schon ideal aufgestellt.
Genau, dann wird es mich auch interessieren, dann gerne mal mich kontaktieren. Ich sammle gerne erfolgreiche Systemhärtungsberichte.
Super. Dann war es das auch schon wieder von uns. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge Bits & Bytes mit euch. Macht's gut.
Danke.